herzlich willkommen zu einer neuen Folge von On Teaching, der Podcast von und für Yogalehrerinnen. Heute widmen wir uns dem Thema Frauen im Yoga und was es bedeutet, größtenteils weibliche Schüler zu unterrichten in einer Tradition, die ursprünglich stark von Männern geprägt wurde. Natürlich tauchen wir auch ein in die Besonderheiten des Weiblichen und des Sakralfemininen der tantrischen Philosophie. Schön, dass du da bist. Wir sprechen heute spezifisch über die Erfahrung von Frauen im Yoga. Aber wir möchten betonen, dass diese Praxis natürlich für alle offen ist. Yoga ist eine Einladung, den eigenen Körper zu ehren, egal wie er aussieht oder wie er sich anfühlt. Und jeder ist herzlich willkommen, diese Reise mit uns zu gehen. Liebe Lea, spannendes Thema und ich freue mich jedes Mal auf unser Treffen und mit dir in diesen Austausch zu gehen. Ja, auch deine Gedanken, deine Meinung dazu zu hören, das öffnet einfach den Blick und die Perspektive. Und bei dem heutigen Thema können wir ja natürlich aus dem Nähkästchen plaudern, weil wir beide ganz offensichtlich Frauen sind und aber auch eine ähnliche Erfahrung oder wahrscheinlich haben wir es anders erfahren, aber wir haben eine ähnliche Historie hinter uns. Wir haben ein Kind gekriegt, wir haben Yoga vor, quasi während und nach der Geburt erlebt. Ja. Wir haben Yoga schon in sehr jungen Jahren erlebt und werden jetzt gemeinsam sozusagen mit dem Yoga ein bisschen älter. Und mich interessiert total deine Erfahrung eben des Yogas, und den Umgang in dieser körperlichen Veränderung ja über die letzten Jahre. Und natürlich interessiert mich auch ja dein Blick auf deine Klassen, deine Schüler, deine Schülerinnen. Denn vielleicht ist es auch bei dir so, dass du ja hauptsächlich oder sehr, sehr viele weibliche Yoga-Schüler hast.
Absolut. Vielen Dank, Tina. Ich freue mich auch immer auf unseren wöchentlichen, kann man schon fast sagen, ne? Austausch. Ja, also ich freue mich auch sehr, dieses Thema heute mit dir zu vertiefen. Und wie du schon sagtest, wir sind beide Frauen, wir sind Yogalehrerinnen und wir beide haben ja unterschiedliche Phasen in unserem Leben bereits gelebt, erlebt und immer eben, wie du schon gesagt hast, durch die Yoga-Praxis begleitet. Sei es eben während der Schwangerschaft oder auch durch die verschiedenen Zyklen und Veränderungen, die der weibliche Körper durchläuft. Ja, und Yoga bietet uns eine wunderbare Möglichkeit, uns mit diesen Zyklen zu verbinden und sie als Kraftquelle auch zu nutzen. Und wie auch bei dir, liebe Tina, sind meine Schülerinnen überwiegend Frauen, ja. Und ich merke aber auch, wie wertvoll es ist, ihnen einen Raum zu geben, in dem sie sich gesehen und verstanden fühlen, ohne den Druck, irgendein Ideal erfüllen zu müssen. Darüber werden wir ja später auch noch sprechen. Das ist mir besonders wichtig, dass der Yoga-Unterricht, den ich anbiete, keine Erwartung an den Körper stellt, ja. Vielmehr geht es darum, den Körper zu ehren und die Praxis auf die individuellen Bedürfnisse jeder Person oder in dem Moment auch jeder Frau abzustimmen. Und in meiner eigenen Praxis habe ich gelernt, dass sich der Körper ständig verändert. Ja, vor allem auch wegen dieser Schwangerschaft. Ich weiß nicht, wie es dir dabei geht, aber und manchmal fühle ich mich super stark und energiegeladen und manchmal bin ich eher ruhig und zurückgezogen. Und ich glaube, das darf beides sein. Und das ist diese Fähigkeit, auf unseren Körper zu hören und ihm das zu geben, was er gerade braucht, die uns wirklich stärkt. Also nicht nur körperlich, sondern eben auch auf geistiger Ebene, auf emotionaler Ebene. Und das bringt nämlich zu einem weiteren wichtigen Aspekt, nämlich diese Selbstfürsorge, die haben wir ja auch immer wieder aufgegriffen in unseren vergangenen Folgen. Ja, diese Selbstfürsorge und wie wichtig das ist für uns auch in unserem monatlichen Zyklus da immer hinzugucken, hinzuhören und auch darauf einzugehen. Und die Philosophie, ja, die tantrische Philosophie, auf der Anusara-Yoga basiert, wo wir beide ja so ein bisschen zu Hause sind, die lehrt uns, dass unser Körper ein Tempel ist, ja, ein Ort, durch den wir das Göttliche erfahren dürfen können. Und sich selbst und den eigenen Körper zu lieben und zu ehren, ist ein zentraler Aspekt dieser Philosophie. Das bedeutet, dass wir achtsam mit uns umgehen, nicht nur auf der Matte, sondern auch im Alltag. Ja, und Yoga ist so viel mehr als nur diese physische Praxis. Das haben wir auch schon ein paar Mal gesagt. Das ist diese Verbindung, diese tiefe, tiefe Verbindung mit unserem inneren Selbst. Tina, wie siehst du das? Welche Rolle spielt Selbstfürsorge und der Respekt für den eigenen Körper in deiner Praxis und deinem Unterricht?
Ja, du hast das alles schon so wunderbar gesagt. Also auch mir ist es super wichtig, dass die Philosophie gelebt werden kann. Und du hattest es ja gerade ganz großartig eigentlich auf den Punkt gebracht und zusammengefasst, was die Philosophie bedeutet. Also die Asana ist ein Mittel, um sich dem Innen und dem Selbst zu nähern. Ja, sie schafft den Raum, die innere Welt zu erkunden und lehrt uns, den Fokus auf die wahre Natur unseres Seins zu richten. Und so kommen wir eben dem, was im Yoga ja mit Befreiung gemeint ist oder dieser letztendlichen Freiheit immer näher. Ja, und ich finde es sehr spannend, auch ich habe sehr, sehr viele Frauen in meinen Kursen, aber ich habe gerade zu Anfang auch sehr viel von Männern gelernt und habe gemerkt, dass so im Laufe der Zeit es für mich sehr, sehr wichtig war, Frauen als Lehrerinnen zu haben. Denn der Unterschied in der Praxis ist mir schon aufgefallen. Ja, ich möchte das jetzt nicht komplett verallgemeinern. Also bitte, liebe Hörerin, alles ein bisschen relativieren. Ja, doch kennt eine Frau oder eine Lehrerin den weiblichen Körper natürlich ein bisschen besser und kann vielleicht somit auch mehr auf so Besonderheiten eingehen oder vielleicht auch gezielter.
Ja.
Ja, oder auch einfach diese Phasen eher respektieren, ja, die wir durchmachen als Frauen. Also wir sind vielleicht nicht so. Also wir haben schon eine Beständigkeit, das will ich nicht sagen, dass wir das nicht haben, aber wir spüren einfach aufgrund von Zyklen andere Schwankungen, die wir immer wieder integrieren dürfen und auch sollen in unsere Praxis. Ja, und ich finde, dass die Praxis bekommt einen anderen Fokus, wenn wir diesem, ich nenne es jetzt mal einfach weiblichen, ganz viel Raum geben. Ja, also nicht nur in der Asana-Praxis, sondern zum Beispiel auch in der Meditation. Mir ist erst so wirklich klar geworden durch die Meditation, die ich zum Beispiel bei Sally Kempton gelernt habe oder auch Andrea Boni, der das sehr, sehr weiblich, sehr fließend unterrichtet, dass Meditation eben mehr ist als ein stilles, und auch das übertreibe ich jetzt, ja, starres Sitzen, sowas Rigides, sondern dass es ganz weich, ganz bildhaft sein kann und eben sehr, sehr stark auch mit sinnlichen Aspekten arbeitet. Und da habe ich gemerkt, war mir so dieser weibliche Ansatz, dieses Sinnliche, dieses etwas Freiere, dieses Bewegte sehr wichtig und hat einen unheimlichen, hat eine unheimliche Bedeutung und auch Tiefe dann gebracht.
Wunderschön.
In meiner Praxis.
Ja, ich habe als Yogalehrerin auch beobachtet, dass Frauen oft eine besondere Sensibilität für den eigenen Körper haben. Ja, also so dieses tiefe innere Gefühl, diese starke Körperwahrnehmung, die sie auch haben, finde ich anders als. Es gibt wahrscheinlich auch Männer, die sich sehr, sehr sensibel und sehr tief spüren, aber ich glaube, es ist nochmal was anderes. Und diese Verbindung zu den körperlichen und auch hormonellen Veränderungen kann sich auf verschiedene Weisen zeigen. Ja, zum Beispiel in den unterschiedlichen Phasen des Lebens, wie du schon gesagt hast, oder auch in den täglichen Schwankungen des Wohlbefindens. Also wenn man da ganz, ganz tief reinhört und sich spürt, sich die Zeit nimmt, hinzuhören, dann kann man das richtig mitverfolgen, oder? Also finde ich. Und ich hatte ja auch ganz viele Mitbewohnerinnen in der Vergangenheit und ich finde das immer spannend, wie man das auch so begleiten kann, ja, und sehen kann bei anderen, wie man das spiegelt und selbst gespiegelt bekommt auch. Und in meiner Erfahrung als Yogalehrerin oder auch so ein bisschen als Anatomie-Nerd habe ich auch direkt erfahren, dass jede Person einzigartige körperliche Voraussetzungen und Bedürfnisse hat, ja, auf physischer Ebene auch. Und die können sich auch auf die Yoga-Praxis auswirken und umgekehrt. Ja, manche Menschen finden bestimmte Asanas herausfordernder als andere, unabhängig jetzt eigentlich vom Geschlecht. Aber kann natürlich bei Frauen ein bisschen anders sein, je nachdem, wo in ihrer Phase sie sich gerade befinden. Und diese Unterschiede in der Körperstruktur, in der hormonellen Geschichte und. Die können natürlich beeinflussen, wie wir bestimmte Asanas erfahren oder in dem Moment auch ausführen. Und ja, ich glaube, es ist wichtig, sich diese Vielfalt der körperlichen Voraussetzungen bewusst zu machen, vor allem auch als Lehrerin und vor allem eben auch bei Frauen, ja, bei weiblichen Schülerinnen, um eben diesen Prozess zu begleiten, auch die Praxis individuell an diese Personen anpassen zu können. Naja, zum Beispiel Armbalancen, Hüftöffner, all diese Dinge, die sehr stark von unserem Zyklus, oder bei mir zumindest, ja, jetzt habe ich Kraft, jetzt bin ich offen, jetzt möchte ich mich nicht so öffnen, jetzt fühle ich mich schlapp und. Ich sehe das ja bei mir selber und ich kann mir vorstellen, dass das andere Schülerinnen eben auch so erleben und dass man da einfach darauf eingeht. Also es ist entscheidend, achtsam und flexibel zu sein und auch mit den eigenen Fähigkeiten umzugehen und das zu spiegeln, das seinen Schülerinnen auch so mitzugeben, dass man Anpassungen vornehmen darf, dass man die Praxis verlangsamen darf und.
Ja, unbedingt. Also genau. Ich glaube auch, dass wir als Lehrerin wirklich natürlich unsere Schüler, egal ob männlich oder weiblich, ganz klar sehen lernen müssen und beobachten lernen müssen. Ich glaube trotzdem, dass die Männer, die Yoga-Welt schon sehr dominiert ist noch von auch so einem äußeren Bild. Und ich glaube, das ist so unsere Intention heute, ne? Dass wir sagen, wir müssen nicht in diese Form hineinpassen, sondern wir dürfen diese Form von innen nach außen gestalten und sie wird einfach bei jedem anders aussehen, ja? Also auch rein anatomisch ist nicht jeder in gleicher Maße befähigt, bestimmte Stellungen auszuführen. Und ich glaube, das ist so wichtig, dass wir das wissen und ich finde es total schön, dass es eben immer mehr Raum auch einnimmt in der Yoga-Welt, dass es immer bewusster wird, dass das so ist, ja? Also wir dürfen als Lehrerin diese strukturelle, muskuläre und biomechanischen Unterschiede beobachten und berücksichtigen. Jetzt mal als Beispiel, so, ne, Frauen neigen dazu, mehr Kraft in Hüften und Beinen zu haben und ein bisschen weniger dazu in Schultern und Armen meistens. Ja? Also deswegen ist es für uns wichtig, zu sehen, dass der Handstand nicht unbedingt nötig ist für die Erleuchtung. Und ich bin auch der Meinung, dass manche Armbalancen fast unmöglich auszuführen sind für Frauen. Ja? Also es ist wirklich extrem tough. Und wichtig ist uns, dass das Bild der Frau und diese Körperpositivität im Yoga wirklich unterstützt wird. Das ist kein Wettbewerb, wir müssen nicht jede Stellung können und wie gesagt, keine einzelne Stellung, die wir eventuell nicht können, wird uns von der Erleuchtung abhalten. Ja? Also, that's not the point. Und trotzdem habe ich manchmal das Gefühl, dass sehr viele Yoginis natürlich sehr sportlich sind, ja, und haben vielleicht auch unbewusst, es ist immer schwierig, das zu verallgemeinern, ich möchte auch niemandem zu nahe treten, aber dass viele Frauen vielleicht auch so eine männlichere Haltung auch zu ihrer Asana-Praxis eingenommen haben. Ne? Also man will mithalten, man will seinen Mann, Frau, wie auch immer stehen. Ja? Und wir sind ja auch, zumindest meine Generation, sehr, sehr stark geprägt von einem äußeren Bild der Frau, ob das durch Werbung, durch Mode, durch was auch immer passiert ist. Und prägt uns das irgendwo noch. Ja? Vielleicht tragen wir das irgendwo in uns. Ich habe auch im Laufe der letzten Jahre schon viele Yoginis erlebt, wo ich sagen würde, dass sie jetzt, ich will nicht von Essstörung sprechen, aber von einem nicht ganz gesunden Verhältnis zum Essen und ihrem Körper. Das sieht man immer wieder im Yoga, finde ich, ja, weil die Asana-Praxis, das auch, ja, das ist so ein bisschen die Kehrseite. Sie kann uns auch ein Gefühl geben, den Körper zu kontrollieren, den Körper im Griff zu haben. Und das ist ja genau das, ne? Auch wenn ich jetzt daran denke, wie du vorhin die Philosophie beschrieben hast, was wir ja eigentlich nicht wollen. Mhm. Also Asana ist kein Mittel zur Kontrolle. Ja, aber es ist natürlich ein Mittel, das uns durch die Beständigkeit ganz viel beibringt und ganz viel über unser Innen zeigt. Also jedenfalls denke ich, dass es sehr wichtig ist, dass wir da sensibel schauen. Und gerade diese Frauen, die so mit sehr viel Ehrgeiz und Anspruch und Durchhalten in die Praxis gehen, dass wir sie dazu einladen, diesen Aspekt der Kontrolle loszulassen, dass wir sie einladen, mehr in diesen Aspekt der Hingabe zu gehen, Frieden mit sich zu schließen, ja, Frieden mit auch dem Körper zu schließen. Ich denke immer, wenn wir die Philosophie wirklich leben, wenn uns bewusst ist, dass, ich hatte das neulich mal, kleiner Sprung, irgendwo gelesen, ich glaube, es war eine Buddhistin, die meinte, in ihrer Religion bedeutet es, wiedergeboren zu sein, dass man wahnsinnig viel richtig gemacht haben muss, dass man tatsächlich nochmal einen Körper geschenkt bekommt. und durch diesen Körper Erfahrungen machen kann. Und ich fand das total faszinierend und denke immer so, boah, wir sind so streng mit unserem Körper. Und letztendlich, und auch das jetzt wieder vereinfacht ausgedrückt, ist es ein göttliches Geschenk. Ein Geschenk, durch den wir erfahrbar machen können, dass wir eben dieses Selbst, dieses Herz, dieses höchste Bewusstsein in uns tragen. Ja? Und dann denke ich immer so, was tun wir unserem Körper zum Teil an? Wir müssen ihn noch viel mehr ehren und pflegen. Und meiner Meinung nach ist Asana eben auch dafür da, dass wir, wie du halt sagtest, es ist auch ein Spiegel. Ne? Wir erfahren durch den Körper so viel über uns und können diesen Weg nach innen gehen. Ja. Naja, ja, also zum Glück ändert sich das ja in der Yoga-Welt so ein bisschen. Dieser Blick auf den Körper, auf die Frau. Wir sehen mittlerweile auch viel mehr, also für ein viel vielfältigeres Bild des weiblichen Körpers in der Yoga-Szene. Also nicht nur die Models auf den Magazinen, sondern wir sehen jetzt auch quasi Frauen, die etwas kurviger sind, ich sage jetzt mal salopp, auch hier wieder etwas normaler. Und ich finde es halt sehr, sehr schön, dass dieses Bild vielfältiger wird. Ja, weil bei jedem sieht eine Asana etwas anders aus, jeder Körper ist etwas anderes und wir lernen ja und durch diese Vielfältigkeit. Also ich auch als Lehrerin, ich weiß nicht, wie es dir geht, Lea, ich finde, dass wir durch jeden Körper wieder etwas lernen über die Praxis, oder? Durch das Beobachten eines jeden Körpers. Und manche Körper sind für mich tatsächlich ein bisschen schwieriger zu verstehen und nachzuvollziehen, bei anderen ist es leichter, aber letztendlich lernen wir ja immer dazu.
Absolut.
Durch die wunderschönen, vielen, vielfältigen Körper.
Und unabhängig vom männlichen, weiblichen, oder? Ich finde das so schön, dass wir endlich an einem Ort sind, wo alles Raum haben darf. Dieses Non-Binäre, alles. Ja, wir sind Menschen und egal, wie wir geformt sind, wie wir uns fühlen, als weiblich, als männlich, als nichts von beiden. Also ich finde, das hat lange genug gedauert, um hierher zu kommen. Und ich bin froh, dass das jetzt endlich so ist.
Ja.
Ja, absolut.
Du hast total recht.
Hast du toll zusammengefasst. Mhm. Ich glaube auch, dass jede Frau diese körperlichen und emotionalen Veränderungen auf individuelle Weise spürt und wahrnimmt. Ja, egal, ob das jetzt monatlich ist, in diesem Mondzyklus, oder auf das ganze Leben. Ja, ich glaube, die Reise einer Frau ist ganz anders als die eines Mannes in dem Sinn, wenn wir jetzt wieder von Mann und Frau sprechen. Ja, wir kommen auf die Welt und unser Körper verändert sich, macht immer wieder diese Sprünge, diese Prozesse und dann kreieren wir neues Leben manchmal. Ja, manchmal nicht. Manchmal werden wir schwanger, manchmal nicht. Und dann verändert sich der Körper wieder und wir kommen wieder in diese neue Reise. Wie soll ich das sagen? Ich habe mich so ein bisschen verloren, aber ich glaube, wir müssen uns immer wieder mit einem neuen Körper abfinden. Also abfinden, das klingt so absolut. Und dann, ja.
Nee, ich weiß, was du meinst. Ja, genau. Aber wir müssen uns da immer wieder neu ausrichten, sozusagen. Ne? Das ist auch eine Art von Alignment.
Ja, unbedingt. Und dann kommen die Wechseljahre, vielleicht schon sehr früh, vielleicht schleichend, vielleicht auf einmal. Und dann geht das wieder vorbei. Und immer wieder dürfen wir unseren Körper erleben. Und ich glaube, das macht uns oder das bringt uns unserem Körper so viel näher, als vielleicht ein Mann das in seinem Leben erfahren darf. Mhm. Also es klingt vielleicht ein bisschen blöd, keine Ahnung, aber ich glaube, du weißt, was ich meine.
Ja, und wie schön, ne? Wie du halt vorhin meintest, dass zumindest Yoga der Ort ist, wo das alles sein darf. Weil viele Menschen erleben das ja quasi in ihrem Alltag nicht, dass wir auf all diese Dinge eingehen dürfen.
Ja.
Die Gesellschaft ist ja dafür oft gar nicht gemacht, dass da Raum für da ist.
Ja, extrem, oder? Wir müssen einfach Augen zu und durch. Ja. Wir haben keine Zeit zum Spüren, keine Zeit zum Hinhören. Ja, finde ich auch. Mhm. Und ich glaube, dass wir als Yoga-Lehrer und Yoga-Lehrerinnen auch eine unterstützende Rolle übernehmen dürfen, ja, indem wir Frauen, wie du schon gesagt hast, eben auch ermutigen, auf die Bedürfnisse ihres Körpers zu hören und flexibel zu bleiben. Also wir können irgendwie so wie so weise verbündet sein oder Vorbilder manchmal auch, indem wir sie eben ermutigen, sich zu entspannen, ihrem Körper zu vertrauen und auch darauf zu vertrauen, dass ihr Körper nicht eben schwach ist oder schwach wird oder dass er eben weich werden darf, dass er sich ausruhen darf. Ja, und manchmal auch nicht immer nur aktiv sein möchte. Und das ist erlaubt, das darf er, das soll er, das braucht er. Es ist wichtig, Vertrauen in den eigenen Körper und die Notwendigkeit von Ruhe oder Anpassung zu haben, ohne sich selbst unter Druck zu setzen. Und während der Menstruation können viele Frauen auch Veränderungen im Wohlbefinden und in der körperlichen Wahrnehmung erleben. Ja, ich weiß nicht, wie du das spürst, aber ich finde es manchmal oder jetzt noch mal ganz anders, seit ich Mama geworden bin. Da ist noch mal viel mehr Sensibilität und viel mehr Ausprägung da drin. Und vielleicht fühlt man sich in dieser Zeit ruhiger oder sensibler. Auch das Gleichgewicht kann so ein bisschen variieren. Ja, diese hormonellen Schwankungen nehmen Einfluss auf die Wahrnehmung, auf die Stabilität, physisch, emotional und. Und in dieser Phase kann es super hilfreich sein, sich auf eben sanftere, manchmal auch erdendere Asanas, langsamere Sequenzen zu konzentrieren, um den Körper liebevoll zu unterstützen. Aber nicht immer, ja? Also ich habe das früher überhaupt nicht gebraucht. Ich habe keine Pause gebraucht. Das war echt, also ich habe keinen Unterschied wahrgenommen. Das kam erst später. Und ich glaube, wir sollten Frauen ermutigen, auf ihren Körper zu hören und ihre Praxis entsprechend so anzupassen. Nicht nur während ihres Zyklus, sondern auch während den großen Lebensphasen, wie wir gesagt haben, wie eben die Wechseljahre oder. Und dass wir als Yogalehrerinnen eben die Yoga-Praxis für diese Schülerinnen individuell gestalten könnten oder ihnen helfen können, eben auf ihre Bedürfnisse zu hören und sie entsprechend anzupassen. Ja, Yoga sollte eine Praxis der Achtsamkeit, der Selbstakzeptanz sein, ohne sich mit anderen zu vergleichen oder sich auf diese äußeren Standards zu konzentrieren, wie du gesagt hast, Tina.
Ja, ist so wichtig, was du sagst, diese Selbstakzeptanz, weil ich manchmal das Gefühl habe, dass selbst in diesen Zyklen oder ne, ich rutsche jetzt schon so in diese angehenden Wechseljahre hinein und natürlich bin ich da aufmerksam, was andere sagen. Und manchmal habe ich das Gefühl so, oh, da geht es schon wieder nur um Optimierung. Ja, es geht schon wieder nur darum, wie man trotzdem fit, schlank, jung, dynamisch und so weiter bleibt in diesem Wechsel. Und ich denke immer so, naja, aber gehört nicht auch das dazu, dass man vielleicht auch anerkennt, dass wir natürlich nicht mehr so jung dynamisch sind und das auch eine Qualität hat. Das heißt ja nicht, dass ich deswegen weniger Kraft oder Energie habe oder nicht mehr am Leben teilhaben muss. Ja? Aber ich finde es immer sehr interessant, wie das Wording um dieses ganze Thema dann ist. Auf der einen Seite ist die Aufmerksamkeit plötzlich da und trotzdem geht es immer wieder um so eine Art Optimierung und es wird zwar drüber geredet, aber trotzdem postet keine Frau ein Bild für sich, wie sie, keine Ahnung, in einer totalen Hitzewallung vor ihren Schülern steht. Ja, also es ist, ich glaube, du weißt, worauf ich hinaus möchte. Das ist wieder so ein bisschen, wie macht man es schick, optimal und um sich selbst gut darzustellen. Und ich möchte wirklich so ein bisschen eine Lanze brechen, wie man, glaube ich, sagt, dass das Yoga einfach, das ist das Leben und das soll das Leben auch widerspiegeln in all dem, was dazugehört. Und die tantrische Philosophie zeigt uns das ja immer wieder auf, dass es, dass es ohne die eine nicht die andere Seite gibt. Ohne das Dunkel gäbe es nicht das Licht. Ohne unsere Tiefen würden wir unsere Höhen nicht erfahren. Dass das immer alles zusammengehört und dass es auch sichtbar werden darf, das Dunkle. Und dann dürfen wir uns auch wieder in unserem Strahlen sichtbar machen. Und ich glaube, das ist etwas, was wir als Yoga-Lehrerinnen vielleicht durch Themen in unsere Klasse und wie du auch gerade sagtest, vielleicht durch ein Vorbild sein, durch Ermutigung, durch diesen geschützten Raum, den wir geben, noch mehr einladen und ansprechen dürfen. Ja, also die Philosophie sagt ja wirklich, jede Einzelne und jeder Einzelne natürlich auch ist eine Vervielfältigung des Höchsten, eine individuelle Vervielfältigung. Und die tantrische Philosophie lehrt uns und möchte erfahrbar machen, dass wir bereits höchstes Bewusstsein sind. Egal, wie der Körper gerade funktioniert, das ist nicht der Punkt. Wir sind es bereits. Und der Körper ist ein Mittel der Erfahrung, um das Göttliche in dir zu erkennen. Und du hattest ja so oft Ram Dass, glaube ich, zitiert. Ja. Ne? Hat er nicht auch irgendwie gesagt, dass durch seinen Schlaganfall, und er war immer so viel im Sprechen, im Außen, dass er dadurch nochmal eine ganz andere innere Qualität erlebt hat. Also, und da ist es ja ganz offensichtlich, der Körper hat nicht mehr so funktioniert, wie wir das ideal vorstellen. Und trotzdem hat er den Wert für seine Spiritualität darin entdeckt. Und das finde ich total schön. Extrem. Und das ist es doch eigentlich, dass wir in der Yoga-Praxis erfahren, egal ob unser Körper jetzt scheinbar funktioniert oder nicht, er wird uns aber immer dienen darin, unser Selbst, unser Höchstes, unser Herz zu erkennen. Hm. Wenn wir das richtig umsetzen in der Praxis, ja? wenn wir die Betonung auf diesen inneren Weg und diesen spirituellen Weg setzen. Ja, und vielleicht noch ergänzend, ne, in der tantrischen Philosophie sind die männlichen und weiblichen Aspekte immer miteinander verbunden und sie sind auch geschlechtsunspezifisch. Das heißt natürlich, jede Frau und jeder Mann hat quasi diesen göttlich-männlichen und göttlich-weiblichen Aspekt in sich. Wir nennen das manchmal Shiva Shakti, ja, also Shiva als oft das männliche Prinzip, das immanente Prinzip und Shakti als die manifestierende, manchmal etwas chaotische, aber materialisierende. Und sie brauchen sich gegenseitig. Ohne Shiva gäbe es keine Shakti, ohne Shakti kein Shiva. Und das trägt jeder von uns in sich. Und, aber auch das darf in Balance kommen oder in Balance sein sozusagen.
Ja, unbedingt. Manchmal wird man ein bisschen mehr von dem in sich spüren und manchmal ein bisschen mehr von dem. Und das ist gut so. Ja, schön, dass du die Philosophie so aufgreifst. Ich glaube, unsere Philosophie basiert ja auf einem tiefen Respekt für den Körper und das Leben in seiner Gesamtheit. Ja, sie lehrt uns die positiven Aspekte in uns selbst, in anderen und in unserer Umgebung zu erkennen und auch wertzuschätzen. Es geht eben um diese Ganzheitlichkeit. Und wir sehen die Freude an der körperlichen Praxis als Weg, nicht nur unsere physischen Fähigkeiten zu stärken, sondern auch eine spirituelle Dimension in unserem Alltag zu entdecken. Ja, diese Haltung fördert eine gesunde, eine respektvolle Beziehung zu unserem eigenen Körper, aber auch zu den Körpern der Menschen um uns herum. Und diese Perspektive hilft uns, die Weiblichkeit in ihrer ganzen Vielfalt zu würdigen. Unsere Praxis verbindet sich mit den Aspekten des Lebens und der Weiblichkeit, indem wir lernen, das Gute in uns selbst und aber auch in anderen, in unserem Umfeld zu erkennen. Und ich glaube, durch unsere Praxis entwickeln wir eine positive Haltung gegenüber uns selbst und der Welt, ja, mit der Zeit zumindest. Wir unterstützen den Weg, die Kunst, das Leben, die Komplexität, die Fülle und in allem zu erleben und zu schätzen. Und diese Perspektive ermöglicht es uns, das Gute in jedem Moment, in jeder Erfahrung zu erkennen, zu sehen. Und ich glaube, das ist ein Prozess. Ja? Ja. Und ich glaube, da hat mir zumindest, ich glaube, bei dir war das ganz ähnlich, diese Auseinandersetzung oder diese tantrische Philosophie halt nochmal einen ganz anderen Weg eröffnet, um das sehen zu können und auch erleben zu dürfen. Ja.
Ja, unbedingt. Ne? Und wenn wir schon in diese Philosophie hineingehen, also es gibt ja auch dieses yogische Gebot der Gewaltlosigkeit. Ne? Es gibt ja auch dieses Ahimsa, wenn wir das nochmal aufgreifen
hatten
wollen.
Hatten wir auch schon.
Und ja, genau, hatten wir, glaube ich, eine Folge drüber. Ne? Und es muss einfach vielleicht auch nochmal einer genaueren Untersuchung standhalten, ja, wie die westliche Yogakultur das aufgreift, das Ahimsa umsetzt und dass wir eben vielleicht mit auch nicht so optimalen Schönheitsstandards aus den populären Medien dem eigentlich nicht gerecht werden, ja, diesem Ahimsa, dass es eigentlich eher etwas ist, was auch das jetzt etwas, vielleicht etwas, ja, salopp ausgedrückt, aber dass er mehr Gewalt antut, ja, als liebevoll mit uns ist. Und vielleicht fühlt sich die eine oder andere Hörerin da auch so ein bisschen ertappt, ne? Also ich war bestimmt auch nicht immer nur gut zu meinem Körper. Ja, ich habe ihn nicht immer nur gewertschätzt und geehrt. Und wir haben alle diese Veränderung durchlaufen. Ich meine, allein die Pubertät. Ne? Ich habe jetzt ein Pubertier zu Hause im Moment. Und das macht mich ganz demütig. Da müssen wir ja alle durch, da sind wir alle durch. Und es ist ein sehr, sehr fordernder Prozess. Ja, fand ich nochmal total spannend. Und wie schwierig das ist, sich selbst dabei zu mögen in diesen Prozessen. Aber das wäre vielleicht etwas, wie wir Ahimsa nochmal anders umsetzen können in unseren Klassen, dass so diese totale auch Körperpositivität da ist. Eben im Gegensatz zu diesem Body-Shaming, ne, von dem wir ja auch sprechen, oder ja, oder auch falscher Ehrgeiz ist auch etwas, was eher Gewalt ausübt, als liebevoller Umgang ist. Und ich glaube auch da, die meisten von uns haben sich bestimmt schon mal irgendwo in eine Stellung reingezwängt oder sind über ihre Kräfte gegangen, ne? Weil es ja auch schwierig ist, herauszufinden, wo fordere ich mich, was ein Teil der Yoga-Praxis ist, wo überfordere ich mich aber nicht. Mhm. Und als Lehrerin spielen wir ja auch immer mit diesem schmalen Grat, ne? Wo fordere ich meine Schüler, weil das etwas ganz Wichtiges ist, dass sie auch in die Lernzone kommen, aus der Komfortzone raus, ja. Aber wir wollen sie eben nicht überfordern, weil dann passiert sowas wie Ahimsa, dann kann es eben passieren, dass sie sich verletzen, ja. Also es fordert von uns als Lehrerin sehr viel Klarheit, glaube ich, was unsere Intention anbelangt, ja. Was ist die Intention, mit welcher Intention gehe ich in den Unterricht? Und ich glaube auch, dass wir, da habe ich mich ja sehr gerne und viel damit beschäftigt, dass wir eine sehr feine und inkludierende Sprache lernen dürfen. Also auch die Wortwahl vielleicht nochmal überprüfen, ne? Weil die spiegelt ja sehr, sehr viel wider, was in unserer Gesellschaft auch eben so vorhanden ist. Und mir ist es wichtig, dass sich einfach jeder und jede wohlfühlt, egal in Anführungsstrichen, wie gut ja, sie Asana ausführt oder ob der Körper nun in ein bestimmtes Bild passt oder nicht. Who cares? Ja? Ja, es soll ein geschützter und ja, ganz liebevoller Raum sein, den wir im Yoga gestalten.
Unbedingt. Hm. Ja, ich glaube, als Yoga-Lehrerinnen und Yoga-Lehrer ist es auch wichtig, dass wir Frauen oder unsere Schülerinnen auf diesem Weg begleiten. Ja, Yoga kann eine sehr kraftvolle Unterstützung auf dem Weg zu persönlicher Erfüllung, zu mehr Selbstvertrauen und bieten. Und es ist wichtig, dass wir diese Reise mit Empathie und mit Verständnis begleiten, egal ob wir jetzt männlicher oder weiblicher oder non-binärer Yogalehrer sind. Ja, also jede Frau bringt ja ihre eigene einzigartige Erfahrung und auch Geschichte in die Yoga-Praxis ein. Und ich glaube, da dürfen wir sehr, sehr sensibel sein, weil wir kennen diese Geschichten oft nicht. Mhm. Ja? Mhm. Und dass wir da so ein bisschen, ich glaube, sensibel ist das beste Wort, dass wir das im Hinterkopf behalten, auch wenn wir eine Frau berühren, ja, vielleicht mit Hands-on oder. Wir wollten ja sowieso mal eine Folge darüber machen, ja, wie man Hands-on am besten genau macht, dass wir da eben immer im Hinterkopf haben, diese Frau, dieser Körper hat eine Geschichte und die Geschichte kenne ich aber vielleicht oder sehr wahrscheinlich nicht. Und dass ich da sehr einfühlsam bin und sehr achtsam mit meiner Intention, mit meiner Absicht, mit meiner Berührung, wenn es denn Berührung ist, aber eben auch, wie du gesagt hast, mit meinen Worten. Und dass wir eben diesen Raum, diesen geschützten Raum bieten sollten, damit diese Schülerin eben ihre individuelle Reise in dem Moment spüren kann, erleben kann, machen kann. Ja, das wird da sehr sensibel sein sollen.
Ja, total schön. Wichtig, dass du das nochmal so gesagt hast, jetzt zum ja fast Abschluss unserer Folge heute. Und ja, also das ist schon nicht so einfach, ne, was wir als Yoga-Lehrer, Lehrerinnen alles so sehen dürfen, Raum halten, und eben diese Sensibilität ist ein großes Thema. Ja, voll schön. Wie vielleicht schon so ein bisschen klar geworden ist während dieser Praxis, ist es mir echt ein Anliegen, ja, dass wir Frauen uns gegenseitig unterstützen, dass wir einen Raum haben, wo wir auch über diese Themen sprechen können. Und da geht es gar nicht darum, dass wir Männer ausschließen oder sowas, sondern es gibt einfach bestimmte Themen, die sich speziell an Frauen richten, und Themen, die Frauen gerne miteinander besprechen oder sich austauschen. Und weil es mich eben schon seit einer Weile so beschäftigt, habe ich zusammen mit ein paar Lehrerinnen wirklich, wie ich finde, ein besonderes Programm entworfen, das sich speziell an Frauen richtet. Und es darf all diejenigen unterstützen, die sich eben diesen Support durch die Praxis wünschen. Ja, im Alltag, und nun steht ja auch noch dieser Winter bevor, jonglieren wir ja wirklich oft, und wir hatten es ja eingangs, bevor wir hier Aufnahme gedrückt haben, auch mal kurz erwähnt, ne? Wir jonglieren zwischen Job, Kind, Haushalt und was auch immer alles, und es bleibt oft wenig Zeit für diese sehr ehrliche Selbstfürsorge. Und für eine Praxis, die auch darauf ausgerichtet ist, nicht einfach eine Praxis zu absolvieren, sondern in diese Selbstfürsorge zu gehen. Und Das Programm nennt sich Self-Care for Women Training und zielt auf diese Ebenen des Körpers, des Geistes und des Herzens ab. Also es geht um Asana, Pranayama, Meditation, um mentale Gesundheit, um innere Stabilität, um wirklich die Erfahrung des eigenen Selbst, des Herzens. Wir werden über dieses Sakral-Feminine sprechen und auch warum in der tantrischen Philosophie ja auch die Göttinnen und Shakti so eine wahnsinnige Bedeutung hat. Das werden wir aufgreifen, das werden wir erfahrbar machen. Wir werden Workshops geben zu Stressmanagement eben für diese mentale Gesundheit, zur zum Beispiel Frauengesundheit allgemein und auch Hormonbalance, egal in welchem Alter. Also es ist wirklich alles reingepackt, mega, was uns Frauen unterstützen kann und supportet. Und es gibt Live-Klassen, es gibt On-Demand-Klassen. Wir wollen wirklich so eine Regelmäßigkeit herstellen. Und ich freue mich heute für die Hörerinnen von unserem Podcast, von On Teaching, einen Rabatt anbieten zu können. Also ich möchte das wirklich möglich machen, dass jede, die sagt, oh ja, bitte, ich brauche Support, ich möchte mehr wissen, ich möchte wirklich in diese ehrliche Selbsterkennung und Selbstentdeckung, aber auch Selbstwertschätzung finden. Also schreibt mir einfach. Ich schicke euch dann gerne Infos, ich schicke euch euren Rabattpreis raus und ihr könnt es auch ganz unverbindlich nach den Infos fragen. Genau, aber das ist so, genau, ich möchte das einfach möglich machen, dass wir Frauen uns gegenseitig supporten und helfen und tragen und unterstützen in dieser Praxis, in diesem Training.
Mega schön. Was für eine Gelegenheit, liebe Frauen da draußen. Wir packen deine E-Mail-Adresse, Christine, einfach in die Shownotes, ja, damit die Leute dich direkt kontaktieren können. Und mega, ganzheitlich. Ja, ihr habt an alles gedacht. Mega schön. Ja, ihr Lieben, wir hoffen, dass wir euch, dich heute ein wenig inspirieren konnten und den Blick auf die Frau im Yoga, diese weiblichen Aspekte des Göttlichen etwas erweitern konnten. Und wenn du Fragen hast oder deine eigenen Erfahrungen mit uns teilen möchtest, dann schreib uns sehr gerne. Wir freuen uns, wie gesagt, von dir zu hören. Und bis zur nächsten Folge. Denk daran, du bist Shakti, du bist eine Verkörperung des höchsten Bewusstseins.